Wir wollen heute Abend, wie gesagt, weitermachen, wo wir aufgehört haben, im zweiten Kapitel des Briefes vom Apostel Paulus an die Gemeinde in Philippi. Das Überthema hier bei der Bibelwoche in der Landeskirchengemeinschaft in Pfuhl ist: Christus ist mein Leben. Und heute Abend sind wir so noch nicht ganz auf halbem Weg auf dieser Straße, die dargestellt ist, hier als Hintergrund für die Folien. Wir sind angekommen bei der dritten Einheit, im Lichte Christi stehen, der Abschnitt Philipper 2, 12 folgende. Man könnte auch sagen, dass es heute Abend um die Konsequenzen geht, um die Konsequenzen für ein Leben in der Nachfolge. Wir haben ja in den ersten zwei Einheiten zum Philipperbrief gesehen, dass da der Apostel Paulus es uns klar macht, Menschen, an die das Wort gerichtet ist, dass er es uns klar macht, dass das Leben in der Nachfolge Folgen hat. Wenn Christus in uns lebt und unser Leben ein Leben für Christus ist und wenn sein Geist in uns Frucht bringt, dann hat es ja Konsequenzen. Die Konsequenzen für ein Leben in der Nachfolge, die erste Konsequenz ist, dass wir in einem Wettkampf uns befinden. Wir als Menschen, die in den Fußstapfen von Jesu gehen, Menschen, die Jesus nachfolgen wollen, Menschen, die ihre Herzen Jesus geöffnet haben, dem Heiligen Geist Einlass gewährt haben und dabei sind, immer mehr Räume im Herzen freizuschaufeln, dass der Geist Gottes sich ausbreiten kann in uns. Wir befinden uns in einem Wettkampf. Und bei einem Lauf, und das ist die Art von Wettkampf, von dem Paulus hier an der Stelle spricht, er spricht auch an einer Stelle vom Boxkampf, aber hier geht es um den Wettkampf in seinen Briefen in erster Linie. Beim Wettkampf geht es darum, dass wir auf die Plätze kommen. Kein Wettkampf, ohne dass man auf die Plätze kommt. Und erst wenn man auf die Plätze gekommen ist, kann man auf den Startschuss warten. Auf die Plätze, fertig, los. Was heißt das fertig dabei? Wenn derjenige, der mit der Pistole an der Startlinie steht, wenn der ausruft fertig, dann blickt er zurück auf eine lange Zeit der Vorbereitung. Der Läufer, der hat Dehnungsübungen gemacht, der hat sich warm gelaufen, aber das ist nicht die einzige Vorbereitung, die da war im Blick auf diesen Wettkampf, den der Läufer jetzt läuft. Meistens geht es um viele und lange Trainingseinheiten, über Monate, manchmal auch über Jahre hinweg. Es gibt einen Vorlauf für diesen Wettkampf. Und wer als Sportler immer wieder an Wettkämpfen teilnimmt, der ist auch darauf angewiesen, immer wieder zu trainieren, sich fit zu halten, sich darauf vorzubereiten. Hier schreibt Paulus in Philipper 2, Vers 12 und 13 an die Gemeinde: Also, meine Lieben, wie ihr allezeit seid gehorsam gewesen, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern auch nun vielmehr in meiner Abwesenheit, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern, denn Gott ist's, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Das ist ein Satz, der es in sich hat. Die Gemeinde war brav und hat Paulus Achtung gegeben, als er bei ihnen war, und die sind mitgegangen bei der Lehre und bei der Verkündigung. Sie sind auch gewachsen im Glauben, sie haben Fortschritte gemacht. Und jetzt in einer bestimmten Situation, die die Gemeinde zu schaffen macht, zu der wir kommen, wenn wir bei Kapitel 4 sind, da sagt ja, wie er auch schon in den ersten 4 Versen von Kapitel 2 schon angemahnt hat, dass die Gemeinde sich zusammenraufen soll, appelliert er so an die Gemeinde, auch jetzt in meiner Abwesenheit, wenn ich nicht euch über die Schulter gucken kann, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Morgen Abend werden wir über die Gerechtigkeit und über das Gerechtsein vor Gott, über die Rechtfertigungslehre miteinander nachdenken. Dieser Vers, den wir jetzt gerade vor Augen haben, dieser Vers ist für viele Theologen ein richtiger Dorn im Auge. Wie soll ich das verstehen? Schaffe, dass du selig wirst mit Furcht und Zittern. Ist das nicht Gesetz? Ist das nicht Werkgerechtigkeit? Ich habe viele Kommentare zu dieser Stelle gelesen und die Wendungen, die die Leute machen, die geistigen Purzelbäume, die man da schlägt, um irgendeine Erklärung für diese Aussage zu finden, die sind schon phänomenal. Meistens kann man nur folgen, wenn man sowieso hofft, dass derjenige das sagen wird, was man selber erhofft. Was heißt das? Schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist's, der in euch wirkt, beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Es ist kompliziert und doch so einfach. Kompliziert und doch einfach. Gott ist es, der in uns beides wirkt. Sowohl das Wollen, im Wettkampf mit dabei zu sein, uns anzustrengen, das Ziel zu erreichen, den Siegeskranz auch aufzusetzen. Gott ist es, der das bewirkt in uns. Aber er tut es ja nicht ohne uns. Er bewirkt es in uns. Und Gerhard Meyer hat das in unnachahmlicher Weise uns mal als Studenten erzählt, im Albrecht Bengelhaus, gesagt, wisst ihr, das ist so, Gott ist am Wirken, aber wir erleben das als Anstrengung in unserem Leben. Es ist nur eine Frage der Perspektive darauf. Gott hat uns ein Leben gegeben, hat uns die Kraft gegeben, hat uns den Willen gegeben, aber er macht es nicht ohne uns. Er bringt uns nicht auf den D-Zug ins Ziel, sondern er gibt uns die Möglichkeit, Jesus Christus nachzufolgen. Und das kann manchmal richtig anstrengend sein. Er ist es, der in uns beides wirkt, das Wollen und das Vollbringen. Und hier wird schon von vornherein ausgeschlossen, dass ich das irgendwie als meine Leistung verbuchen könnte, wenn ich mal ins Ziel gelange. Das ist nicht meine Leistung, das hat Gott mir ermöglicht. Aber wenn ich nicht laufe, werde ich nicht ins Ziel kommen. Das hat mit dem theologischen Begriff Pelagianismus nichts zu tun. Es geht nicht darum, dass ich einen Schritt auf Gott zumache und dass er einen Schritt auf mich zumacht. Sondern es geht darum, dass er mit mir geht und dass Jesus Christus in und bei mir ist, wenn ich auf dem Weg der Nachfolge bin. Wir kennen ja alle diese Verheißung, die am Ende vom Missionsbefehl oder Taufbefehl steht, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Diese Zusage steht in einem Zusammenhang. Und der Zusammenhang ist, geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe, und dann siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jesus hat es auch im Johannesevangelium eindeutig und ganz klar erklärt, dass nur derjenige, der in ihm bleibt, Frucht tragen kann. Die Rebe kann keine Traube von sich allein hervorbringen. Die Rebe ist nur ein Vehikel, um die Traube hervorzubringen. Der Stock, der Weinstock, bringt die Nahrungsmittel, bringt die Kraft, bringt alles hervor, damit die Rebe auch diese Frucht bringen kann. Darum kann Paulus auch sagen, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Du bist dabei in diesem Geschehen. Und es ist eine Frage, ob du in Christus bleibst, seinem Geist in deinem Leben Raum gibst, ob du in den Fußstapfen Jesu gehst oder ob dein Glaube nur ein Lippenbekenntnis ist. Und es ist eine durchaus ernsthafte Sache, Jesus Christus nachzufolgen. Fertig und los, fertig, der Wettkampf verlangt Training. Diese Stelle habe ich schon vorgelesen. Wir müssen das ernst nehmen. Das wird ja auch im nächsten Kapitel, Kapitel 3, Vers 12, 13, also genau ein Kapitel später, wird es ja auch nochmal aufgegriffen, wo Paulus sagt, nicht, dass ich dafür halte, dass ich es schon erreicht hätte, aber ich strecke mich aus nach dem, was vorne liegt und vergesse das, was hinten liegt. Ich strecke mich aus. Das ist aktive Beteiligung in der Nachfolge Jesu Christi. Und das dürfen wir mit Furcht und Zittern, sagt er, das heißt mit großem Respekt vor der Möglichkeit, vom Weg abzukommen und das Ziel nicht zu erreichen. Ich halte nicht dafür, dass ich schon erreicht hätte, sagt Paulus. An anderer Stelle heißt es, ihr Ende schauet an. Es geht um die Lehrer im Glauben. Wie haben sie ihr Leben beendet? Sind sie selbst treu geblieben in der Nachfolge? Bei diesem Wettkampf handelt es sich nicht nur um einen Wettkampf, der unter Sportlern ausgetragen wird, sondern es handelt sich um einen Wettkampf, der öffentlich stattfindet mit Zuschauern. Und das wird nachher in den nächsten Versen ganz wichtig sein. Vorher ein Blick in den Hebräerbrief, der ja vom Geiste der Theologie des Paulus durchdrungen ist. Wir wissen nicht, wer den Hebräerbrief letztendlich geschrieben hat als Autor. Die meisten sind der Meinung, wenn es nicht Paulus selbst war, der das geschrieben hat, dann muss es so ein enger Mitarbeiter wie Barnabas gewesen sein, denn die Sprache, die Theologie, die Gedanken, die sind direkt aus der Schule des Paulus. Und dort in Kapitel 12, Vers 1 geht es darum, dass wir, wenn wir diesen Wettkampf laufen, diesen Wettlauf laufen, dass wir uns nicht so leicht umstricken lassen von der Sünde, dass wir das ablegen und mit Ausdauer laufen. Vor wem? Vor der großen Wolke der Zeugen, die um uns ist. Der Sport macht natürlich für den Sportler selbst Spaß. Aber das Eigentliche geht ab unter den Zuschauern. Was wirkt dieser Sport? Was bewirkt dieser Sport bei den Zuschauern? Ich bin Schalke-Fan. Das hat sowas von gut getan jetzt am Samstag, dass endlich mal das Revierderby mal gewonnen wurde, obwohl Schalke ein grottenschlechte Saison spielt. Ich meine, was würde man erwarten, wenn man alle guten Spieler nach England und Frankreich verkauft? Aber die 60, 70, 80, 100.000 Zuschauer in den Fußballstadien, die schauen auf das Spiel und die leiden mit und die jubeln mit und spielen so per Proxy mit im Spiel. Und was meint hier der Hebräerbrief, wenn es heißt, deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen vor dem uns liegenden Wettlauf. Was ist das für eine Wolke von Zeugen? Das sind die Leute, die in den Rängen sitzen und uns zuschauen. Wahrscheinlich meint der Hebräerbrief diejenigen, die vorausgegangen sind, schon durchs Ziel gegangen sind und deswegen Zeugen sind. Aber vielleicht sind es auch die Menschen, die unseren Lauf in dieser Welt betrachten, die auf uns schauen und sagen, ja, wird er es wohl zu Ende bringen? Oder stolpert er noch auf dem Weg? Im Kolosserbrief, im zweiten Kapitel, Vers 18, schreibt Paulus, um den Kampfpreis soll euch niemand bringen, der seinen eigenen Willen tut, in scheinbarer Demut und Anbetung der Engel, der auf uns eingeht, was er in Visionen gesehen hat, grundlos aufgeblasen von der Gesinnung seines Fleisches. Beim Wettkampf, wenn der Sportler auf die Zuschauer schaut, hat er verloren. Natürlich hilft es, wenn ein Jubel im Rücken ist. Die Pfiffe, die helfen nicht. Und die Beschimpfungen auch nicht. Und es geht darum, dass wenn wir in diesem Wettlauf uns befinden, dass wir uns auf den Wettlauf konzentrieren und einen Wettlauf abliefern, der ein Zeugnis für die Zuschauer wird. Und darum geht es bei dem Licht, zu dem wir jetzt kommen. Bevor wir dahin gehen, möchte ich noch einen kurzen Rückblick halten zu dem Schaffet, dass ihr selig werdet. Wir kennen verschiedene Begriffe für machen im Deutschen. Machen, tun, schaffen, kreieren, schöpfen. Es sind verschiedene Begriffe, die wir haben. Und im Griechischen ist es auch so. Und das Wort, das Paulus hier verwendet, hat einen Zusatz, ein Vorspann zu dem Ergazomai, das ist das Stamm. Und er sagt Kat Ergazomai. Und das heißt so etwas wie nicht an sich etwas machen, sondern etwas ausarbeiten, etwas ausführen. Also es ist schon etwas da, aber ich muss das Ding zu Ende bringen. Und das ist wohl der Gedanke, der hinter diesem Bild steckt. Jesus schickt uns auf den Lauf. Der Lauf heißt Nachfolge. Er geht uns voraus. Er setzt auch das Pensum, das Laufpensum. Und er zieht uns mit. Aber mitlaufen müssen wir schon wollen. Er wird es uns schenken, wenn wir dazu bereit sind. Auf die Plätze, fertig und los. Philipper 2, 14 bis 16 heißt es, tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verkehrten und verdrehten oder bösen Geschlechts. Hier wird hier zurückbezogen auf 5. Mose 32, 5. Tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid. Unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verkehrten und verdrehten Geschlechts, unter dem ihr wie helle Sterne, eigentlich Himmelslichter, in der Welt oder im Kosmos leuchtet, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet, mir als Grund zum Ruhm auf den Tag Christi, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin und nicht vergeblich gearbeitet habe. Dass wir alles ohne Murren und Zweifel tun sollen, damit wir tadellos und lauter seien, auch hier klingt das wieder danach, dass es um Werkgerechtigkeit ginge. Dass wir durch unser Verhalten uns reinhalten könnten und ohne Fehl und Tadel vor ihm stehen könnten. Der Epheserbrief sagt es uns klar, dass wir nur ohne Fehl und Tadel oder ohne Makel da sein werden, wie Jesus Christus uns mit den Augen des Bräutigams anschaut, wie der Bräutigam die Braut ansieht und jede Runzel und jeden Makel übersieht. Aber wir kommen zu dem Kerngedanken an dieser Stelle, dass wir tadellos und lauter seien, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verkehrten und verdrehten Geschlechts, unter dem wir wie helle Sterne in der Welt leuchten, indem wir das Wort des Lebens festhalten. Wie helle Sterne im Kosmos leuchten. Es geht darum, dass wir im Lichte Christi stehen. Was hat Jesus seinen Jüngern gesagt, gleich am Anfang der Bergpredigt, nach den Seligpreisungen? Das allererste, was er sagt, ihr da, ihr, die ihr mir zuhört, ihr meine Jünger, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Das ist ein Anspruch. Dass wir, die Jünger Jesu, das Licht der Welt sein sollten. Das kann Jesus nur sagen und er sagt es nur, weil er von sich sagt, ich bin das Licht der Welt. Was nun? Ist Jesus das Licht der Welt? Oder sind wir das Licht der Welt? Und hier kommen wir zurück zu dem Anfangsbild, das wir gehabt haben, dass Christus in uns lebt, in und durch uns wirkt. Wo er das tut, dann ist es nicht unser Licht, das leuchtet, sondern das ist sein Licht, das leuchtet. Aber nur, wo wir für sein Licht durchlässig werden. Wir haben ja alle mit Schrecken von dem Großbrand in Notre Dame gehört an Ostern. Unfassbar, ein Unding auch, wie desinformiert wird über das, was vorgegangen ist. Man will kein Politikum daraus entstehen lassen. Aber wer mal in der Kirche gestanden ist, der kennt die Rosettenglasfenster. Großartige Kunstwerke. Es gab einmal eine Führung in so einer Kirche mit einem wunderbaren Glasfenster. Und da hat eine Gruppe eine Führung gemacht. Und da war auch ein 10-jähriger Junge dabei. Und er blieb stehen vor dem Fenster, wo die 12 Apostel abgebildet waren. Und wie das Licht durch das Fenster fiel, haben ihn diese wunderbaren, diese herrlichen Farben verzaubert. Und da schaut er dieses Fenster an, das sind die Apostel. Dann kommt er heim und seine Mutter fragt ihn ja, wie war denn der Ausflug und was hast du denn alles gesehen? Und dann hat er gesagt, ja, also das war ganz toll, dieses eine Fenster mit den Aposteln. Sagt die Mutter, na nu, Aposteln, was sind denn Apostel? Und er sagt, ja, die hat das erklärt, das sind die Jünger Jesu. Er sagt, ja, Apostel, aber was heißt es denn, dass einer Apostel ist? Da sagt der Junge, das muss irgendwas damit zu tun haben, das sind Menschen, durch die das Licht hindurch scheint. Ist das nicht ein wunderbares Bild für die Jünger Jesu? Menschen, durch die sein Licht hindurch scheint, nicht unser Licht. Wir sind nicht die Quelle. Aber das Licht darf sich in seinen verschiedenen Wellenlängen am Glas, am pigmentierten Glas brechen, so dass dieses herrliche Bild entsteht. Es geht darum, dass wir uns ins Licht Christi stellen. Wisst ihr, dass ins Licht gestellt werden, das hört man vielleicht zunächst einmal ja ein bisschen negativ. So wie es auch bei der Begrüßung und Einleitung heute Abend gesagt wird, ja, das Licht deckt jede Sünde auf. Im Licht sieht man jeden Fehler. Im Licht sieht man jeden Makel. Im Licht kann man nichts verbergen. Das wird alles sichtbar. Deswegen heißt es auch in der Bibel, die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Warum? Weil sie nicht entblößt werden wollten in ihrer Sündhaftigkeit. Es kommt nicht von ungefähr, dass die Nachtclubs keine Fenster haben. Die Spielhallen. Die Casinos. Von außen soll man da nicht reingucken dürfen, was da passiert. Und was drinnen ist, ist nur künstliches Licht. Ein gedämmtes Licht. Wo Leute unter sich und ihresgleichen sind. Und da wähnt man sich sicher, ja, hier kann ich sein, es wird ja schon niemand, der nicht sowieso dazugehört, wird er nicht das feststellen können. Ja, das gehört dazu, dass wir uns ins Licht Christi stellen, damit die Sünde aufgedeckt wird. Das ist das Erste, was passieren muss. Aber es geht auch weiter. Nur wo das Licht Christi an uns gebrochen wird, wird das Licht Christi für die Welt sichtbar. Paulus hat an dieser Stelle, hat er ja das Bild von den Sternen, hellen Sternen oder den Himmelskörper bemüht, um aufzuzeigen, was wir als Christen für eine Rolle haben mit dem Licht Jesu Christi in und an uns. In der Antike hat man nach den Sternen navigiert. Und auch heute noch hat jeder Kapitän einen Sextant dabei auf der Brücke, falls GPS und Radioortung und all die verschiedenen Systeme, die man hat, falls das einmal wegbricht, dann muss er noch nach den Sternen navigieren können. Was Paulus sagen will, ist, wir als Christen, als Jünger und Jüngerinnen Jesu Christi, wo das Licht Jesu durch uns hindurch scheint, da geben wir Wegweisung für Menschen in dieser Welt. Ist noch was anderes. Ob Paulus das intendiert hat, weiß ich nicht, aber es stimmt auf jeden Fall, ob er es intendiert hat oder nicht. Das Licht können wir an sich nicht sehen. Der beste Beweis dafür ist, Sie gehen heute Nacht raus, jetzt ist es bewölkt, aber an einer klaren Nacht gehen Sie raus und schauen in den Himmel und dann sehen Sie einzelne Lichtpunkte am Himmel und alles andere ist tiefstes Schwarz. Bis ein Satellit oder ein Flugzeug oder ein Planet vom Sonnenlicht erfasst wird. Und auf einmal leuchtet es auf. Das All ist unendlich hell, sagen uns die Astrophysiker. Unendlich hell da draußen im All. Und wir sehen nur schwarz. Weil, um das Licht sehen zu können, es gebrochen werden muss. Wenn wir ein Prisma ins Licht halten, dann wird das Licht nach seinen Farben gebrochen. Wenn wir mit einem Gegenstand wie uns selbst uns ins Licht stellen, dann reflektieren wir das Licht. Und je nach Pigmentierung unserer Kleidung und Haut und Haaren und Zähne werden unterschiedliche Wellenlänge des Lichts gebrochen und reflektiert. Was heißt das für uns? Das bedeutet, Jesus will sein Licht in dieser Welt sichtbar werden lassen. Dazu ist er als Licht der Welt in die Welt gekommen. Er kam in die Finsternis. Er kam in sein Eigentum und die eigenen nahmen ihn nicht auf. Die Menschen wollten das Licht nicht. Sie liebten eher die Finsternis. Aber er gibt sich nicht damit zufrieden, sondern schickt uns in die Welt, damit sein Licht sich an uns breche. Und das kann nur geschehen, wo wir uns in sein Licht stellen. Ein Leben im Lichte Christi, darum geht es. Dass wir jeden Tag, jeden Schritt, jeden Atemzug, jedes Wort, alles, was wir tun und lassen, was wir denken und sagen, soll so geschehen, dass das im Lichte Christi geschieht, damit wir sein Licht reflektieren können. Deswegen konnte Jesus im Zusammenhang mit dem Wort, ihr seid das Licht der Welt, auch sagen, niemand nimmt eine Lampe und stellte die Lampe unter einen Scheffel. Und die Stadt auf dem Berg, die kann nicht verborgen sein. Da, wo wir wahrgenommen werden von Menschen, wo es eine klare Sicht auf uns in unserem Leben gibt, müssten wir das unendliche Licht Jesu Christi, das da ist, reflektieren, dass andere Menschen daran Orientierung finden. Nur wo das Licht Christi an uns gebrochen wird, wird es für die Welt sichtbar. Wie soll Jesus sich bitteschön dieser Welt offenbaren, wenn nicht an seinen Jüngern, wenn nicht an den Kindern Gottes? Johann Georg Keil hat das so ausgedrückt: Vergangenheit, lass deine Lehrerin sein, in die Gegenwart streu den Samen ein, ob die Zukunft belebe den zarten Keim, das stelle Gott anheim. Was er sagen will, ist, wir haben eine Verantwortung, in unserem Leben aus der Vergangenheit zu leben, in der Gegenwart zu handeln und es Gott zu überlassen, was er daraus macht. Was er daraus macht, dass wir unser Leben in sein Licht stellen, dass wir unsere Sünde von ihm aufdecken lassen und sein Licht an uns brechen lassen, das ist seine Aufgabe, das zu bestimmen. Aber es geht nur, wenn wir uns in sein Licht stellen. Philipper 3,14, wir werden morgen Abend darüber nachdenken, sagt es Paulus dann ausdrücklich von diesem Wettkampf: Jage nach dem Siegespreis der himmlischen Berufung. Jage nach. Schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Strengt euch an. Macht jede Bemühung, was an dir liegt, denn er ist es, der den Glauben schenkt, den Willen uns gibt und auch das Gelingen uns schenkt. Auf den Punkt gebracht: Jesus Christus hat einen guten Anfang in uns durch das Geschenk des Glaubens gemacht. Das ist sein Werk, dass wir glauben. Sein Geschenk, dass sein Geist uns den Glauben ermöglicht. Er will und wird uns ins Ziel bringen, wo er in und durch uns leben darf. Er will und wird uns ins Ziel bringen, wo er in und durch uns leben darf. Das Leben in der Nachfolge Jesu gleicht einem Wettkampf. Das kann anstrengend sein, bis hin zur Verfolgung an Christi Statt, wie wir in der ersten Einheit am Sonntagvormittag gehört haben. Christus selbst gibt die Kraft dazu. Die Kraft kommt nicht aus uns heraus. Und er will, dass sein Licht sich an uns bricht und sichtbar wird. Er will, dass sein Licht an uns sichtbar wird und dass Menschen so den Weg zum Heil finden und gerettet werden. Christus, der ist mein Leben.